Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Seit ein paar Jahren, seit George Floyd und MeToo, bemüht sich die Filmindustrie auch in Hollywood um mehr Diversität. Die Welt kennt eben mehr Farben als weiß, sie kennt mehr Superheldengeschlechter als männlich. Und seitdem sieht man vermehrt auch weibliche, schwarze, non-binäre, queere Charaktere als Helden und Hauptdarsteller im Kino. Einer der ersten dieser Filme war die Comicverfilmung Black Panther 2018. Der erste schwarze Superheld zog eine diversere Crowd in die Kinos. Hat man hinterher festgestellt. Der Kritiker der Süddeutschen sprach von einer Zeitenwende. Großes Wort. Dem Publikum gilt Black Panther bis heute als bester Film überhaupt aus dem Marvel-Comic-Universum. 3 Oscars später erscheint nun mit Wakanda Forever, der 2. Teil der Black Panther-Saga. Und Filmkritiker Patrick Welinski hat ihn schon gesehen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie haben die das denn eigentlich gemacht mit der Fortsetzung? Denn der Hauptdarsteller Chadwick Boseman ist doch 2020 bereits verstorben.
Ja, das stimmt. Das zieht sich auch durch den Film. Sie haben das zunächst, wie ich finde, sehr elegant als Teil der Erzählung etabliert. Der Film ist auch dadurch sehr durchzogen von Trauerelementen, von Traumaplot. Rache ist auch so ein starkes Antriebsmoment vieler Figuren. Und ja, vielleicht kurz zum Inhalt. Also Wakanda, dieser afrofuturistische Superstaat, der sich auf einen geheimen Rohstoffquelle bezieht, ist in Trauer, wenn der Film beginnt. Der König T'Challa, eben der Black Panther, ist an einer geheimnisvollen Krankheit gestorben. Er wird begraben und seine Mutter übernimmt die Regentschaft und setzt schon auf eine Politik, die ihr Ehemann, der König, der im ersten Teil gestorben ist, gesetzt hat. Sie setzt auf Isolation. Sie entzieht Wakanda dem großen UN-Sicherheitsrat letztendlich, wenn man so möchte, und möchte gar nicht mehr kooperieren mit der Welt da draußen. Man konzentriert sich auf dieses Vibranium, dieser geheimnisvolle außerirdische Rohstoff, das dieses Land und dieses Volk so mächtig macht, bis dann plötzlich ein geheimes Unterwasservolk auftaucht und man merkt, naja, vielleicht sind die lebenden Menschen in Wakanda nicht die einzigen, die über diesen Rohstoff verfügen. Und Wakanda zieht dann im Verlauf des Films in den Krieg gegen dieses Unterwasservolk der Talokan. Und es muss eine Wissenschaftlerin gerettet werden, die einzige ist und natürlich aus den Vereinigten Staaten kommt, die einen Detektor bauen kann, um diesen geheimen Rohstoff letztendlich zu finden. Also grundsätzlich ist es ein Teil über geheime Rohstoffkriege, wenn man so möchte, zwischen zwei großen Völkern, die quasi auf einer anderen Dimension der Welt leben.
Ja, das erzeugt wahrscheinlich Spannung. So ein Film braucht Konflikte und die große Frage danach, wie kann man das lösen? Wie überzeugend ist das denn erzählt?
Ja, nicht so überzeugend. Und wir haben ja schon über den Tod von Chadwick Boseman, dem Hauptdarsteller, gesprochen. Und man sieht einfach daran, dass der Film von 2008 die ganze Mythologie und damit auch die ganzen dramaturgischen Konflikte in diese Figur gelegt hat. Das war ja jemand, der gegen die Isolationspolitik war, der auf Kooperation gesetzt hat. Und diese Figur ist jetzt nicht mehr da. Man versucht so ein bisschen seine kleine Schwester Shuri, das ist so eine Prinzessin, aber eigentlich ein Wissenschaftsnerd, die sich immer so als kleine Nebenfigur etabliert hat im ersten Teil. Sie soll jetzt die große Nachfolgerin werden. Und man merkt, wie der Film versucht, zum einen die Geschichte Wakandas nachzuerzählen. Erzählt. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch den Initiationsritus dieser Figur erzählen und das gelingt dann nicht, obwohl es sehr schöne, vor allem sehr starke Frauenfiguren gibt in diesem Film, weil Wakanda ein reines Matriarchat geworden ist, auf jeder mächtigen Position sitzen nur Frauen. Zwischen einigen Figuren, zum Beispiel zwischen Königin Mutter und ihrer Generälin, gibt es eine Superspannung. Angela Bassett spielt Königin Mutter und wenn sie sagt, ich will Kaffee, will jeder im Kino sofort aufstehen und an die Bar laufen, weil sie eine solche Durchschlagskraft besitzt. Da gewinnt der Film, aber man merkt, die Mythologie dieser Geschichte, die ist mit dem Hauptdarsteller irgendwie gestorben.
Visuell war, wenn ich mich recht erinnere, diese Welt von Wakanda eine Mischung aus, ja, man kann sagen, Science-Fiction, Hochtechnologie und afrikanischer Kultur. Manche sagen auch afrikanischen Klischees. Wird das diesmal weiter ausgebaut?
Ja, also der Staat oder die Welt von Wakanda ist so geblieben. Es gibt auch diese libellenhaften Helikopter, die ich im ersten Teil noch so spannend war. Diese Welt ist eigentlich auserzählt. Da gibt es keine Ecken mehr, die wir neu kennenlernen. Man konzentriert sich da schon mehr auf diesem Unterwasservolk, den Talokan. Das ist übrigens auch ein Amalgam von unterschiedlichen aztekischen, pazifischen, absurderweise auch altgriechischen Kulturen. Da gibt es so einen Flügelboten à la Hermes, eine Figur, die dann zum großen Gegner stilisiert wird. Es gibt den Sirenengesang aus der Odyssee. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Film da so ein bisschen vorbeirauscht, dass man sich gar nicht so die Zeit nehmen kann, um zumindest diesen Erfindungsreichtum, wie man so ein Amalgam an Kulturen, an kulturellen Einfällen und Artefakten mischt, dass man sich da gar nicht mehr die Zeit nimmt. Man rettet sich eben in so eine Art generischen, ja, Kampfesrausch letztendlich, denn das ist das, was man diesen ganzen Disney-Marvel-Filmen, finde ich, schon vorwerfen kann. Sie sind nach einer gewissen Art Playbook inszeniert. Die Kämpfe sehen meistens immer gleich aus, egal ob sie jetzt auf einem Hochhaus stattfinden, das gerade einstürzt, oder wie hier auf einem großen Schiff. Die Figuren schleudern sich meist in die Luft und fallen dann wieder runter. Es ist so ein bisschen wenig Magie in den Bewegungen dieser vielen Figuren. Da geht auch mehr, vor allem, weil das ja so Multimillionen-Dollar-Produktionen sind.
Ja, aber immerhin, diesmal sind es schwarze Helden, die dort gezeigt werden. Die Black Panther-Serie wird ja vor allem dafür gelobt, eine schwarze Ermächtigungsfantasie zu sein. Mutige, mächtige, schwarze Filmfigur mit einem aktiven Part in der Weltgeschichte. Kann der Film das auch diesmal einlösen?
Es ist ja sogar mehr. Es ist ja ein Volk, das sich widersetzt dem ehemaligen Unterdrücker. Ne? Es ist ja ein Volk, das früher versklavt worden sich und sich jetzt quasi rächt. Und bei den Talokan ist das ähnlich. Die haben eine Geschichte weniger mit Amerika, sondern eher mit den Konquistadoren aus Spanien. Aber darin bleibt das stehen, da diese Völker jetzt aufeinandertreffen und irgendwie Amerika und alles andere außen vor ist, hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt Wakanda auch so geopolitisch neu begreifen muss. Das ist ein Staat, der sehr stark auf eine Hegemonialmachtstellung setzt in dieser Welt, die auch total befriedigt ist mit einem Vasallentum der anderen Staaten. Also wenn wir das ideologisch und politisch uns mal dieses Entscheidungshandeln der Figuren ansehen, dann hat das schon zum Teil putineske Züge. Ich finde das schwierig, wenn man sich dann so als Staat hinstellt und auf so einen Diktatfrieden setzt mit dem neuen Feind. Also da fehlt diesem Film auch so eine Haltung zu der Art der Kriegsführung, aus dem der ganze Film letztendlich besteht. Und vielleicht sind das unsere gegenwärtigen Augen, die solche Sachen anders wahrnehmen. Vielleicht ist das gar nicht so bewusst gesetzt. Aber der Film erzählt auch eine schwierige geopolitische Ideologie mit, die ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe und die jenseits dieses verspielten Marvel ist ja alles nur Superheldenkosmos existiert. Und da, finde ich, sieht man noch einen weiteren Fehler dieses Franchise.
Ab heute im Kino Wakanda Forever, das ist Black Panther Teil 2, vorgestellt von Patrick Welinski für Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
Bitte.